paradise now.
Hallo und herzlich willkommen zum Infomagazin am 15. April 2020 bei Radio Dreieckland mit der Maike im Studio mit den folgenden Themen.
Auf deinen Partys läuft nur Krach.
Verdächtig.
Du bist nicht auf Facebook.
Verdächtig.
Arbeitest nicht auf
sanitäre digitale Diktatur. Russland probt die elektronische Ausgangssperre. Seenotrettung wird verunmöglicht. Die Leute fliehen aber trotzdem übers Mittelmeer. Aktionen der Friedensbewegung zu Ostern, beendet die Kriege, den Hass, die Gewalt. Corona Short Film Festival, das erste internationale pandemische Selbstisolations-Kurzfilmfestival. Säkulare und konfessionsfreie verwundert über Diskussionen zu Gottesdiensten an Ostern. Dieses Jahr gab es keine Heidenspaßparty am Karfreitag. Lebenshilfe sucht Betreuung für den familienentlastenden Dienst, denn jegliche Freizeitaktivitäten für Menschen mit Behinderung sind abgesagt. Und die Telekom fährt ihre Angebote zurück. Mensch kann als Einzelperson oder Gewerbetreibender keinen Anschluss in Deutschland mehr buchen mit über einer gewissen Upload-Rate.
Du schminkst dich manchmal heimlich.
Die Musik kommt von Systemabsturz. Geh mal frei wie üblich.
Deine Zweifel sitzen tief.
Verdächtig.
Du pinkelst immer nur im Stehen.
Verdächtig.
Du lässt dich vor Netflix gehen.
Verdächtig.
Verdächtig. Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den MC-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Fake die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den MC-Catcher hoch, mach das Lichtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Netzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Staatstrojaner ein. Fake die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein.
Sabine Fairborg ist seit etwas mehr als 2 Jahren tätig für die Lebenshilfe Südschwarzwald in Neustadt und Waldshut. Sie erläutert zunächst die Entstehung und Angebote der Lebenshilfe und geht dann auf die Schwierigkeiten ein, die die Krise mit sich bringt. Mittlerweile wurde ja das Verbot, Gruppenangebote durchzuführen, bis zum 14.06. verlängert.
Genau.
Und Menschen mit Behinderung werden jetzt voraussichtlich für einen sehr langen Zeitraum rund um die Uhr zu Hause bleiben. Und das ist eine erhöhte Belastung für Familien und deshalb sucht ihr jetzt händeringend Einzelbetreuung. Auch das ist nicht so leicht, oder?
Genau, das ist die Situation. Eben, wir dürfen keine Gruppenangebote durchführen bis Mitte Juni, mindestens mal. Also so ist zumindest die Vorgabe. Wir hoffen, dass es danach wieder weitergeht. Aber Menschen mit Behinderung gehören eben auch zu der Gruppe, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind. Und dann ist es möglich, dass es verlängert wird. Wir hoffen natürlich nicht. Das hat zur Konsequenz eben, dass wir jetzt alle unsere Gruppenangebote absagen mussten. Gut, die Menschen, die in Wohnheimen wohnen, die sind in den Wohnheimen versorgt. Die Menschen, die nicht in Wohnheimen wohnen, die sind jetzt zu Hause bei ihren Familien. Und genau wie du sagst, sie sind jetzt 24 Stunden zu Hause. Und das ist ein Grund, genauso wie auch bei den Kindern und Jugendlichen, die ja jetzt zur Schule und in den Kindergarten gehen können, dass wir sagen, okay, also da, wo es nötig ist und da, wo die Familien das brauchen, bieten wir sehr, sehr gerne Einzelbetreuung an im Rahmen des familienentlastenden Dienstes und möchten die Familien da unterstützen, dass sie eben mit dieser Belastung gut zurechtkommen. Und dafür suchen wir auch weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter, genau. Und das ist auch nicht ganz so einfach, weil natürlich jeder Mensch jetzt für sich in der Situation ist zu entscheiden, will ich das, kann ich das, darf ich das? Also ich habe jetzt eine akute Situation, wo ich am Montag einen familienentlastenden Dienst eigentlich schon organisiert hatte. Dann aber der Mitarbeiter, der den Jungen betreuen sollte und auch wollte, der ist jetzt im Notfalldienst für seinen Kindergarten angeheuert, sag ich mal. Und dann können wir ihn nicht auch wieder noch einsetzen, weil dann gibt es wieder zu viel Außenkontakte. Und das erschwert natürlich gerade die Arbeit. Aber wir machen das, was möglich ist, machen wir möglich. Und wer mitmachen will, ist herzlich eingeladen, sich zu melden. Das war der zweite Werbeblock.
Ja. Wie hat sich denn jetzt eure tägliche Arbeit dadurch verändert, durch die Krise?
Vielleicht muss ich das noch ausholen. Die Lebenshilfe ist ein gemeinnütziger Verein und gemeinnützige Vereine oder Institutionen dürfen keine Rücklagen aufbauen. Das heißt, sobald keine Einnahmen eingehen, ist man relativ schnell nicht mehr in der Lage, die Kosten zu bezahlen. Das hat jetzt dazu geführt, dass auch die Lebenshilfe wie auch andere Betriebe Kurzarbeit angemeldet hat oder anmelden wird jetzt. Und das betrifft jetzt auch den Freizeitbereich, der jetzt gerade ruht. Und alles, was da im Moment noch anfällt, wird von mir mit erledigt, weil ich für den familienentlastenden Dienst eben noch eine Teilstelle habe, die ich auch weiter ausführen werde. Aber die Kollegen vom Freizeitbereich, wie auch andere Kollegen, die jetzt in anderen Bereichen arbeiten, die auch ruhen, eben auch vor diese Situation gestellt sind. Und das ist letztendlich das Mittel, was unsere Leitung hat. Und unsere Leitung ist wirklich ein sehr mitmenschlich orientierter Mensch, unser Geschäftsführer, der sich sehr viele Gedanken gemacht hat, wie kann man jetzt mit dieser Situation umgehen. Und letztendlich ist die Kurzarbeit die Möglichkeit, das Ganze noch zu versuchen aufrechtzuerhalten, bevor man tatsächlich in die Kündigung geht. Er hat mir zurückgeschrieben auf meine Frage, ob ich das überhaupt auch erzählen darf. Und dann hat er geschrieben, ja, weil wir können anders nicht mehr überleben. Das ist die Notbremse vor dem Abgrund. Das verstehen wir Mitarbeiter auch alle. Wir haben auch mitbekommen, welche Gedanken er sich dazu gemacht hat. Das ist eine bittere Situation, in der wir nicht alleine sind. Da geht es ja gerade ganz vielen Menschen so. Wir hoffen einfach, dass es möglichst schnell sich wieder in die andere Richtung entwickelt. Und dann sind wir natürlich alle wieder am Start.
Existenzängste auch hier, so klingt ein bisschen an. Wie ist denn die Rückmeldung von euren Klientinnen und Klienten? Ist da Verständnis da?
Ja, also als wir jetzt die Reisen abgesagt haben, kam von vielen Angehörigen, ja, das haben wir schon erwartet. Also sehr viel Verständnis. Man merkt auch so insgesamt, dass das Thema Corona einfach alle auch beschäftigt und dass die Menschen auch verunsichert sind und dass alle hoffen, dass es bald weitergeht und dass sie sehr großes Verständnis haben und letztendlich sich insofern auch gut begleitet fühlen, weil ich dann angeboten habe, hier, ihr könnt Einzelbetreuung bekommen. Das wollen jetzt viele Familien im Moment noch nicht, aber sie sind froh, dass sie wissen, sie können, sobald sie merken, es geht vielleicht doch nicht mehr so gut. Es gibt Familien, die sagen, ja, wir wollen das, also von daher Ehrenamtliche oder Menschen, die Lust haben mitzumachen, bitte sehr gerne melden. Und wir denken auch, dass es mehr werden wird jetzt in der nächsten Zeit. Aber es gibt auch viele, die sagen, nö, jetzt im Moment versuchen wir selber damit klarzukommen.
Aber natürlich müssen da auch die Sicherheitsvorkehrungen dann eingehalten werden.
Ja, genau.
Also zum Beispiel darf ein Mensch sich nicht in den letzten 14 Tagen in einem Krisengebiet aufgehalten haben.
Ja.
Und auch in der jeweiligen Familie darf das nicht so sein. Ja. Also kein Verdacht auf Corona, kein Verdacht auf eine Grippe oder Empfindungen einer Grippe etc.
Ja, genau. Diese Sicherheitsmaßnahmen und wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir dann auf einmal auch mit Fragestellungen konfrontiert sind, mit denen wir ja im Leben nie gerechnet hätten, die das Ganze natürlich nicht unbedingt einfacher machen. Aber gut, wir sind kreativ und finden eigentlich immer auch eine Lösung. Was vielleicht noch zu sagen wäre, ist, dass wir eben versuchen dann gegen Ende des Jahres unsere Silvesterfreizeit wieder starten zu lassen und dass wir auch, wenn wir das okay bekommen, wieder was machen zu dürfen, dann natürlich schauen, dass wir dann relativ schnell auch wieder Angebote zur Verfügung stellen. Aber dann müssen wir halt auch gucken, was ist dann möglich.
Du bist ineffizient.
Verdächtig.
Spielst in einer schlechten Band.
Verdächtig.
Deine Freunde nutzen Tor.
Verdächtig.
Die haben sicher Böses vor.
Verdächtig.
20 Sticker auf dem Laptop.
Verdächtig.
Du bist Teil von diesem Netzmob.
Verdächtig.
Dieser Portscan hier.
Verdächtig.
Das war doch sicher wieder ihr.
Mbit besagt die Datenrate für den Up- und Download, also in dem Fall Megabit pro Sekunde. Abgesehen von den asymmetrischen Angeboten der Telekom, also zum Beispiel 500 Up, 1000 Mbit Download, ist es nicht mehr möglich, breitbandig ins Internet zu gehen. Fussel vom CCCFR bezeichnet das als Katastrophe nicht nur für den Chaos Computer Club, sondern auch für Ärztinnen, Anwältinnen und andere Berufsgruppen. Ein Gespräch im Chaos Radio. Mit dabei war auch SMTV, der uns ein plastisches Beispiel gibt.
Also Ärzte müssen ja, sind verpflichtet, halt ein Backup hochzuladen von ihren Patientendaten und so. Mhm. Und zwar ein ortsfremdes Backup, sprich nicht in der Praxis. Und wenn die dann halt so mit so Dümpel-Internet oder so asynchronen Internet, was halt nichts hergibt, so irgendwie ein paar hundert Megabyte, ein paar hundert Gigabyte Daten sichern sollen. Das klappt halt einfach nicht über so eine Dümpelleitung. Also
um dir da ein Beispiel zu geben, in meinem weiteren Bekanntenkreis gibt es einen Architekten, der sich ganz stolz ein Baugrundstück so ein bisschen auf dem Land gekauft hat und ein paar Kilometer außerhalb von Freiburg, hat da sein privates Wohnhaus draufgestellt und sein Büro. Und stellte dann fest, als er mich dann gefragt hat, so du, ich brauche da jetzt ja Internet. Und dann haben wir mal geguckt. Und du kriegst da halt so ein 2000er DSL. Also mit Download und Upload halt noch deutlich weniger, 768 Kilobyte oder so. Das ist so ISDN von damals oder noch weniger. Und der hatte dann eigentlich relativ lang das Problem und hat sich dann überlegt, okay, er kann eigentlich mit dem Büro da nicht hinziehen, weil sie müssen die Daten halt abends auf ihre Kunden oder zu den Kunden schicken. Und das sind zum Teil einfach sehr große Dateien. Hat jetzt zur Folge, dass er seit mittlerweile, ich glaube, 5 Jahren oder vielleicht auch schon 6 Jahren einfach immer einen Abendspaziergang runter ins Tal macht mit seinen Kindern und mit dem USB-Stick bei seinem Kumpel, der da unten wohnt, dem er nochmal ein bisschen Münze eingeworfen hat, dass er sich eine größere Leitung baut. Dann trinken sie 2 Bier und nebenher werden die Daten hochgeschoben.
Das ist auch die Realität für viele Arztpraxen. Da werden die Daten allwöchentlich aus der Praxis wirklich per Fuß rausgetragen, weil es nicht anders geht. Ne? Also es wird schon gehen, aber das dauert dann, es würde halt super ewig dauern, wenn du einen Fehler hast, Verbindungsabbrüche hast, müsstest du das eigentlich neu anstoßen. Fehler machen halt dann noch mehr Fehler, produzieren Folgefehler.
Das Backup wird inkonsistent, wie sich das dann
ändert. Und dann ist das Backup an sich schon nicht mehr zu gebrauchen und das einfach diese Preisgestaltung der Telekommunikationsanbieter gefährdet Leben. Also das ist gar nicht so weit hergeholt an der Stelle.
Läuft das jetzt unter digitale Unterversorgung? Ist die Infrastruktur nicht da oder was? Oder?
Das hat was mit digitaler Unterversorgung zu tun, aber auch mit der Gestaltung, wie die Telekommunikationsanbieter sozusagen ihre Angebote gestalten. Und wird ja immer behauptet, na, wir müssen das so aufteilen, weil es gibt halt so wenig Bandbreite. Also wir haben sozusagen nicht mehr als 2 Mbit down, 700 up, also 3 Mbit quasi so ne zusammen. Aber du kannst ja auch nicht aussuchen, die 3 Mbit einfach nur ins Internet zu schieben. Das geht auch nicht. Das wird ja auch nicht angeboten. Also
ein bisschen Downlink braucht man. Das eine Problem ist, dass du in manchen Gegenden einfach unglaublich schlechten Ausbau generell hast. Also einfach eine ganz miserable Leitung, so oder so. Da muss dringend was passieren. Und das zweite ist, dass die Angebote, die du bekommst, sind von den Telekom-Anbietern einfach immer so in dieser Denke, die sitzen ja daheim, die brauchen ja nur Empfang. Die gucken darüber Fernsehen, Netflix, YouTube und so weiter. Aber da schickt ja keiner was ins Internet. Und selbst bei geschäftlichen Angeboten, also bei diesen Business-Tarifen, ist ganz häufig auch so diese Denke, das ist eine Firma, aber die müssen ja nur Daten runterladen. So langsam, also momentan, ihr kennt das vielleicht sogar von zu Hause, dass euer Videostream, das mit den Leuten, mit denen ihr zusammen in der Videokonferenz hockt, dass die jammern, hey, dein Stream ist scheiße. Verpixelt, Pixelbrei, man sieht dich nicht, ruckelt und so weiter. Mhm. Das ist dann auf die Uploadrate zurückzuführen. Okay. Du selber siehst dich wahrscheinlich gut, aber das kann eben Uploadrate sein.
Das ist halt, wenn du viele Kinder in der Familie hast und die Eltern die Kinder sollen das zur Schule machen, die Eltern sollen das während der Arbeit machen, alle sollen ihre Kamera anhaben, weil ist irgendwie gerade so, ne? Common Sense, Kamera muss an sein bei so einer Session. Und dann hast du irgendwie 4 Leute, die parallel das benutzen sollen. Und wenn die dann halt einfach nicht mehr kriegen als 20 Mbit, egal irgendwas, also respektive 4 Mbit ab, dann reicht das einfach nicht mehr, um ordentlich Daten nach oben zu schieben. Und das halt einfach richtig bescheuert. So, das ist schon seit Jahren bescheuert. Und jetzt ist die Telekom hingegangen und hat von ihrem normal größtem Angebot, was sie hatte, also Gigabit plus 500 Mbit up.
Also hat die 1000 einfach mal Mbit down und 500 up.
Genau, also da haben die jetzt dann halt sozusagen einfach mal 4/5 weggecuttet davon und gesagt, das brauchen die Leute eh nicht.
Wieso ausgerechnet jetzt, wo man darauf angewiesen ist?
Ich glaube, das war vorher schon geplant. Da ist keine Absicht mit Corona. Aber der Hintergrund ist, die müssen halt bezahlen dafür, wenn Leute Sachen hochschicken. Und da hat die Telekom keinen Bock drauf. Die Telekom ist der größte Ausbauverweigerer der Geschichte, wenn man das so will. Ja. Und zwar nicht lokal vor Ort, weil da machen sie das ja letztendlich auf dem Land halt wenig oder zu wenig, wie auch immer, aber so auch in ihrer Infrastruktur selber sozusagen sich anschließen an das Internet, sozusagen die großen Anschlüsse, die dicken Anschlüsse, da machen die das auch nicht, da nehmen die kein Geld in die Hand. Die Telekom ist so ein Verein, das beschäftigt BWLer und lässt sich sozusagen jeden Ausbauschritt nochmal vergolden und subventionieren.
Und wenn Marketing-Experten.
Und wenn keiner das subventioniert, dann macht die das einfach nicht. Und du hast dafür zwar bezahlt, du zahlst in Deutschland so ziemlich einen der höchsten Tarife, die es in Europa gibt, aber du weißt ja noch lange nicht, dass man da Netz dahinter ausbauen muss.
Und wie geht es jetzt da weiter in der Sache?
Tja, geplant ist da jetzt mal zu gucken, im Austausch zu gehen mit der Bundesnetzagentur, ob die nicht sozusagen Regularien erlassen können, die es den Anbietern sehr schwer machen, diese Angebotsverteilung aufrechtzuerhalten. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, nee, ein Kunde bekommt ein Recht darauf, sich selber die Verteilung, ne, das von Up- und Down-Soll also, zu machen.
Um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, wenn du jetzt so ein Gigabit, also einen 1000 Mbit-Anschluss hast, dann kann der theoretisch 1000 Mbit runterladen. Er könnte theoretisch aber auch 1000 Mbit hochladen. Mhm. Dann ist halt nur auf der anderen Seite nichts frei. Mhm. Wir hätten eigentlich am liebsten sozusagen standardmäßig einfach die symmetrischen Anschlüsse. Das heißt, 500 up, 500 down. Mhm. Dann, was Fussel meinte, so ein sehr schönes Ding wäre, und das ist auch technisch jetzt schon machbar. Eigentlich hätte ich gerne von diesen 1000 Mbit, die mir insgesamt zur Verfügung stehen, hätte ich jetzt 800 Upload und nur 200 Download, weil ich habe halt ständig viele Daten, die reinfließen, aber ich gucke fast kein Netflix. Mhm. Ja. Okay. Das geht so natürlich auch nur in bestimmten Steps oder so ein paar Schritten das einzustellen, aber grundsätzlich geht das. Eines der großen Probleme ist jetzt, die Telekom geht jetzt halt hin und wirbt hier mit ihr Gigabit-Internet für zu Hause. Und dann steht irgendwo ein Sternchen dran und unten steht dann so, ja, 100 Mbit Upload. Genau, so
wir schnell wie noch nie. Wir machen es kaputt, machen alles weg davon, aber danach sagen wir, es ist so schnell wie noch nie.
Also theoretische Gesamtbandbreite 1100 Mbit. Das bisherige Angebot waren 1500 Mbit summiert, weil es waren 1000 down, 500 up. Und mit 500 up, da hat man Luft, um auch einen Server zu betreiben. Da kann man auch nebenher noch was machen, ohne dass du mit deinen Sachen irgendwie in die Bredouille gerätst. Also da geht halt was. Jetzt hat dieses Angebot einfach nur noch 100 Mbit Upload und da muss man sich schon wirklich überlegen, will ich mir jetzt da einen Server hinstellen, wo womöglich viele Leute draufgehen? Das geht dann irgendwie auch schon wieder nicht mehr. Wir lästern häufig übers Internet in Deutschland. Alle ja, zu Recht, ne? Zuhörenden werden es wahrscheinlich kennen. Da fährst du ins Ausland und bums, irgendwie kostet nichts mehr und ist LTE, schnell und überall LTE, 4G, 5G, weiß halt Teufel was.
Ja. Und hier funktioniert es halt einfach nicht.
Ich bin ja häufiger in Skandinavien und gerade so Norwegen und Schweden, das ist halt der Hammer, wo du noch vernünftig Internet hast und da könntest du halt eine Serverfarm irgendwo in the middle of fucking nowhere hinstellen. Und hier die Firma, für die ich arbeite, im Stühlinger, wir haben fast 10 Jahre gebraucht, bis wir einen Glasfaseranschluss gekriegt haben und das Maximum, was wir da kriegen, sind 200 down und 50 up. Und wir sind ein Computerladen. Wir könnten Server bei uns betreiben. Ja, kriegen wir. Wir kriegen sowas. Aber dann sagt die Telekom, ja, schönes Geschäftsmodell, was sie da haben. Also wir hätten da jetzt schon, wäre ja schade, wenn das nicht funktionieren würde für ihren Anschluss. Wir hätten schon gern so ungefähr 1000er im Monat. Ach, und so die Anschlussgebühr. Ja, Anschlussgebühr für so ein Glasfaser symmetrisch. Ja, da müssten sie dann schon also fünfstellig rechnen. Und das geht halt nicht. Also das... Ja. Du stehst halt da und denkst so zum Heulen, ja, und dann quatschst du irgendwie mit so ein paar Schweden oben, die 18 Kilometer von der nächsten 500 Einwohnerdorf entfernt wohnen in einer Blockhütte. Und da ist halt vorne irgendwie ein kleines Schildchen im Boden, da steht drauf, hier hast du Fiber, also hier hast du Glasfaser. Mhm. Und da kostet halt so ein symmetrischer Gigabit-Anschluss 30
auf
Euro.
Der Blockhütte.
Auf der Blockhütte. Das heißt, eigentlich müsste ich quasi mein Business nach Schweden in die Blockhütte verlagern, fände ich eh total geil. Und da habe ich vernünftiges Internet.
Und dann noch so ein paar andere Pläne. Also wir sind da haben angefangen, Gespräche zu führen mit Verbraucherschutzorganisationen, weil da ist ja dann auch sowas, wenn die Telekom jetzt wirbt mit so schnell wie noch nie und Gigabit, das ist ja sozusagen irreführend, beziehungsweise mit so schnell wie noch nie ja sogar gelogen. Und da wäre vielleicht die Möglichkeit, ne, der Chaos Computer Club oder Chaos Computer Club Freiburg und das Verbraucherschutz von Baden-Württemberg mahnt die Telekom ab. Das wäre auch so eine schöne Headline, die wir gerne lesen würden. So, ansonsten sind wir auch im Gespräch mit der Stadt selber, also mit den Digitalisierungsbeauftragten, ob wir da nicht gemeinsam was machen können. Heute bei dem Gespräch kam raus, dass wir uns vielleicht mit der Ärztevereinigung, der IHK, Gewerkschaften, vielleicht auch Arbeitgeberverbänden nochmal kurz schließen, weil sozusagen die Probleme, die entstehen durch diese Asymmetrie, durch die Ausbauverweigerung, durch die super schlechten Angebote, was den Upload angeht, die sind halt enorm und eigentlich müssten die überall aufschlagen. Also eigentlich müssten gerade die ganzen Schulleiter amok laufen, weil die sagen, ey, ihre ganzen Schüler können einfach den Content, der für guten Unterricht nötig wäre, nämlich ein guter Videostream zum Beispiel, können die gar nicht erfüllen. So, das geht einfach nicht.
Naja, also der Zustand ist desaströs.
Ich fahr in Urlaub
mit meinem Staatstrojaner.
Ich wohne zusammen
mit meinem Staatstrojaner.
Ich masturbiere
vor meinem Staatstrojaner.
Ich liebe.
Der Bund für Geistesfreiheit München ist eine Weltanschauungsgemeinschaft, abweichend von der christlichen Weltanschauung für säkulare, konfessionsfreie und AtheistInnen und Ungläubige, die sich in den Grundsätzen der Aufklärung und des Humanismus orientiert. Als Körperschaft des öffentlichen Rechts ist der Bund für Geistesfreiheit den Religionsgemeinschaften rechtlich gleichgestellt. Den Bund für Geistesfreiheit, der Freistaat zählt davon 9 Stück, gibt es nur in Bayern und schaut auf eine lange Tradition zurück. Entstanden Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts in München und Augsburg und Nürnberg. Gegründet sind sie bis heute eine Interessensvertretung für Menschen zunächst nicht-katholischen Glaubens. Wir sprachen mit Assunta Tamileo, stellvertretende Vorsitzende des Bund für Geistesfreiheit München, BFG, über die Religions- und Weltanschauungsfreiheit, über Heidi an Ostern, das Leben des Brian, Schankanlagen, Rock'n'Roll, christliche Rundfunkräte und kostümierte Vorbeter.
Ja, was es nicht alles gibt, gell?
Ja, hier werden ja seit einigen Wochen unter Vorwand des Infektionsschutzgesetzes, genau gesagt Paragraph 28, täglich unsere Grundrechte weiter eingeschränkt. Hier gibt es Kontaktverbote, hier gibt es Betretungsverbot des öffentlichen Raumes, Versammlungsverbot natürlich auch. Jetzt gucken wir aber mal auf das Grundrecht der Religions- und Weltanschauungsfreiheit. Da wundert man sich doch, wenn dann ein Eilverfahren eingeleitet wird, weil die Person als gläubiger Katholik oder Katholikin eben die Heilige Messe besuchen möchte an einem Ostersonntag, das aber natürlich gerade nicht möglich ist. Man wundert sich darüber vor allem, dass halt gläubige Katholikinnen und Katholiken plötzlich auf diese Grundrechte pochen, weil uns Ungläubigen, sage ich jetzt mal, ja eigentlich schon seit eh und je, vor allem hier in Baden-Württemberg, in Bayern wahrscheinlich auch, dieses Tanzverbot an den sogenannten stillen Feiertagen auferlegt wurde. Und dazu zählt ja auch zum Beispiel, dass öffentlich-rechtliche oder überhaupt Fernsehsender oder öffentliche Filmvorführungen bestimmte Filme nicht zeigen dürfen. Also Leben des Brian zum Beispiel oder Mary Poppins oder Ghostbusters. Warum jetzt plötzlich dieses Pochen auf die Grundrechte?
Was meinst du? Das ist schon spannend, also wie die da drauf kommen, weil ja das Recht auf Religionsfreiheit müsste ja folgerichtigerweise, wenn der Staat das so auslegt, wie er das als demokratischer Staat auslegen müsste, dann müsste das bedeuten, dass zum Beispiel säkulare Menschen, wie wir jetzt vom Bund für Geistesfreiheit München, die wir ja 9,5 Jahre geklagt haben bis zum Bundesverfassungsgericht, dass Leute, die praktisch nicht gläubig sind, müssen ja in geschlossenen Räumen mit Schankanlagen, zu deren Betreten niemand gezwungen wird, ja doch wohl das Recht haben, da drin zu machen, was gerne sie machen wollten. Also, und alle Auflagen gesetzlichen werden ja beachtet. Dass ausgerechnet jetzt, das sind ja Hardcore-Christen wahrscheinlich, dass die jetzt klagen auf ihr Recht, sich im Gotteshaus versammeln zu dürfen, obwohl diese staatlichen Maßnahmen sicherlich teilweise auch natürlich vollkommen zu Recht verhängt worden sind. Das wundert einen insofern. Aber das ist ja auch erheiterlich aus meiner Sicht. Also irgendwie scheint es wohl so zu sein, dass die mit ihrem lieben Gott, also wenn die sich nicht da ständig zusammenrotten können, die können also offensichtlich ihre Glaubensfestigkeit nicht erreichen, indem sie bloß zum Beispiel virtuell miteinander halt, was weiß ich, beten oder Messe feiern. Aus irgendeinem Grund scheint deren Glaubensgebäude so fragil, dass die sich unbedingt partout irgendwo treffen müssen in einem sakralen Bau oder der für sie heilig ist und da zusammen beten oder singen oder was auch immer. Und insofern ist das schon interessant, also wie die da drauf gekommen sind. Und natürlich, wie das staatlicherseits ausgelegt werden wird, das wurde ja alles erstmal abgeschmettert, ist nicht möglich. Aber ich glaube, das ist noch nicht zu Ende. Religionsfreiheit ist ein hohes Gut. Ja, der Staat hat ja oft genug nicht zugunsten der säkularen Menschen in solchen Fragen entschieden. Was er jetzt macht, wenn die Religiösen auf ihr Recht zur Religionsfreiheit pochen und sich partout versammeln müssten, da darf man ja als Laie, als juristischer Laie echt gespannt sein. Ich verfolge das mit großem Interesse und nicht ohne Erheiterung.
Jetzt habe ich schon auch davon gehört, dass es religiöse Autokorsos gab, die erlaubt wurden, aber eben andere Arten der Versammlungen, eben politische Versammlungen, was ja auch ein Grundrecht ist, wurden von Repressionen betroffen oder erst gar nicht erlaubt. Wird hier mit zweierlei Maß gemessen?
Ja, natürlich, das wird es aber immer. Also wir haben jetzt interessanterweise zum Jahresanfang ja dieses wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts erleben dürfen, dass tatsächlich in Fragen der Sterbehilfe hat sich das Gericht auf den meiner Ansicht nach vollkommen naheliegenden und richtigen und vernünftigen Standpunkt gestellt, dass es sehr wohl erlaubt sein muss, dass wenn einer nicht mehr leben möchte, dass er dazu genauso ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen darf, als wenn er um jeden Preis am Leben bleiben will. Und das ohne, dass man nachweisen muss, dass man, dass er sich schwerst krank ist oder sonst was hat. Das ist einmal jetzt mal gewesen, wo das höchste deutsche Gericht tatsächlich, also wirklich einen Meilenstein wohl hinterlassen hat, juristisch betrachtet, für die tatsächlich freie Selbstbestimmung, sodass jeder Mensch nicht seinem Herrn und Schöpfer danken muss, dass er im Leben ist und deswegen darf er sich auf gar keinen Fall selber aus dem Leben befördern, sondern da ist jetzt endlich mal ein wegweisendes Urteil ergangen. Ansonsten kann man ja sagen, in Bayern, es hat einmal ein höchstrichterliches Urteil gegeben, dass in den Grundschulen eben keine Kreuze an der Wand zu hängen haben. Das wurde ja auch höchstrichterlich erschritten, nur die Bayern haben sich davon einfach losgelöst und sagen, wir hängen in jede Grundschule eins rein. Und wenn es einen stört, dann muss er das halt dann sagen und dann tun wir es auch wieder runter. Ja, so läuft es halt in Bayern. Und das ist aber schon ein bisschen so Praxis, dass auch die Juristen, man tut sich mit diesem Standpunkt, dass man das Recht hat, keine Religion zu haben, in Deutschland tatsächlich schwerer, wenn man aus religiösen Gründen verfolgt wird, glaube ich, das wird hier anerkannt, wenn man wahrscheinlich aus Syrien flüchtet, weil man Atheist ist, da hätten, glaube ich, auch die deutschen Behörden große Mühe damit, das zu akzeptieren. Also deswegen gibt es ja auch solche Organisationen noch mit dem Bund für Geistesfreiheit, weil wir sind eben noch nicht an so einem Punkt, wo es vollkommen selbstverständlich ist, dass der Staat weltanschaulich neutral zu sein hat, allen seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber und keine Bekenntnisse fördern darf, so wie er das ja immer noch tut, zum Beispiel die evangelische und die katholische Kirche mit Unsummen von Geldern, also von auch Steuersenkungen, von Zubilligungen, die kein anderer kriegen würde. Also da sind wir noch lange nicht am Ende. Das ist in Württemberg genauso bei uns. Ich meine, man darf ja auch Heidi an Freitag nicht anschauen. Fragt man sich ja, warum. Aber und solche Relikte, dass auch kein Politiker daran rüttelt, ist ja auch interessant. Also das Leben des Brian ist eine Satire. Wer Gläubige braucht ja sowas nicht anschauen.
Die überzeugten Gottlosen sind ja, ich zitiere dich jetzt mal aus der Pressemitteilung, sind in ihrer säkularen Weltanschauung so gefestigt, dass sie keine regelmäßigen Zusammenkünfte in wenig beleuchteten kalten Hallen mit einem kostümierten Vorbeter zur Bekräftigung ihres Unglaubens benötigen. Aber trotzdem hattet ihr jetzt Aktionstage geplant, die jetzt wahrscheinlich auch nicht stattfinden konnten.
Nee, die finden nicht statt. Das ist so klassisch zum Karfreitag. Heidenspaß statt Höllenqual, also Heidenspaßpartys. Das ist jetzt seit dem Erfolg beim Bundesverfassungsgericht. Wir haben ja 2016 diesen Prozess vom Bundesverfassungsgericht gewonnen. Der, ja, war tatsächlich ein Meilenstein. Da haben wir damals gezielt uns mit dem bayerischen Feiertagsgesetz beschäftigt. Aber das ist ja bei euch in Württemberg auch nicht besser. An Karfreitag in diesen geschlossenen Räumen mit Schankanlage darf man ja nicht Party machen. Also natürlich Tanzverbot. Und wir haben uns damals, absichtlich eine sogenannte Heidenspaßparty angekündigt und haben auch dafür Sorge getragen, dass das vom Erzbistum für München und Freising auch entdeckt wird, diese Ankündigung. Und die haben natürlich prompt das gemacht, was wir uns erhofft hatten. Sie haben das sofort verboten. Und daraufhin war der Grundstein gelegt, dass man gegen dieses Gesetz, weil nun waren wir ja von einem Verbot betroffen, klagen kann. Und was wir selber nicht für möglich gehalten hätten, wir sind ja durch jede Instanz gescheitert, logisch, klar. Also in Bayern sowieso, das versteht sich von selber, auch vor Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Und das Bundesverfassungsgericht hat tatsächlich insoweit recht gesprochen, dass es der Meinung ist, das bayerische Feiertagsgesetz muss politisch überarbeitet werden, weil es nicht rechtens ist, zum Beispiel Menschen wie uns, die nicht an einen christlichen Gott glauben, das Feiern hinter geschlossenen Mauern in Wirtshäusern zu verbieten. Das hätte ich selber nicht für möglich gehalten, dass das rauskommt, kam aber raus. Und deswegen ist es schon so ein Meilenstein im Hinblick auf die Trennung von Staat und Kirche und dass wir nicht gegängelt werden aufgrund christlicher Gebote oder aus Rücksicht auf christliche, wie sagt man denn da, Werte, oder die postulieren, wenn wir selber definitiv und auch aus gutem Grund keine Christen sind. Es gibt sehr gute Gründe dafür, kein Christ zu sein. Das macht auch großen Spaß, da feiern zu dürfen und zu können und wohlgemerkt, man muss ja nicht feiern. Gell? Also der kein Mensch gezwungen, den ganzen Karfreitag lang Rock'n'Roll zu tanzen. Ja, das findet halt jetzt nicht statt. Das ist natürlich aus unserer Sicht auch sehr bedauerlich, aber es ist halt nun mal so. Wir werden also, glaube ich, nicht unsere Kräfte verzehren, dass wir klagen, dass wir ein Recht auf eine Heidenspaßparty haben, weil wir uns so rasend gerne am Karfreitag nur miteinander beschäftigen. Das braucht's nicht. Aber zum Beispiel, was wir schon machen, auch über den BFG München, dass wir der 75 Jahre Kriegsende gedenken. Das wird jetzt so stattfinden, dass wahrscheinlich Fahnen, weiße Fahnen gehisst werden können zum Jahrestag. Aber die Rock'n'Roll-Konzerte, die müssen wir halt irgendwo entsprechend aufzeichnen, live streamen oder als Aufzeichnungen hinterher schicken. Das geht halt nicht. Das Gedenken an den Weltkrieg zum Beispiel ist auch für die Gottlosen ein ganz wichtiges Thema. Das ist die größte humanitäre Katastrophe des 20. Jahrhunderts und wahrscheinlich aller Jahrhunderte, wahrscheinlich bis dahin wohl gewesen mit 65 Millionen Toten. Und das darf auch nicht einfach nur, weil Corona ist, so schlimm Corona ist, einfach untergehen. Und deswegen werden wir halt versuchen, da eben alternative Formate uns auszudenken. Das hat wirklich damit zu tun, dass wir das Bewusstsein schon noch erhalten wollen in der Bevölkerung, dass diese christlich begründeten Einschränkungen von insbesondere nichtgläubigen Menschen in einem sehr hohen Maß vorhanden sind. Das vergessen manche Leute, weil manchmal wird ja auch nicht mehr konfrontiert mit viel Glaubensinhalten. Aber dass selbst Rundfunkräte gibt zum Beispiel, die im Hintergrund bestimmen, was natürlich gesendet und im Fernsehen gezeigt wird. Und es sind auch mehrheitlich christlich geprägte Leute, die da das Sagen haben und alles sowas. Das sieht man ja nicht. Man merkt es ja so gar nicht. Aber die dürfen uns alle glauben. Solange es uns gibt, werden wir daran erinnern, dass wir das Ziel, nämlich die vollständige Trennung von Staat und Kirche, halt definitiv noch lange nicht erreicht haben. Und wir hätten das aber gern. Ich wollte vielleicht hinzufügen, dass ich mich herzlich bedanke für euer Interesse und es super finde, dass ihr euer Radio betreibt, dass ihr am Ostermontag arbeitet und nicht nur Ostereier sucht. Und ich wünsche euch allerbeste Gesundheit und natürlich auch frohen Mut, das weiter zu tun und dass ihr möglichst ansonsten nicht weiter betroffen seid. Irgendwann wird das auch zu Ende sein.
Mein allerbester Freund. Und er ist mir immer treu, bevor ich's meinen Besten sag, weiß er, was ich gerade mag. Er kennt alle meine Lieder, ja, er hört sie immer wieder. Er ist immer vor mir wach und holt mich sachte aus dem Schlaf.
Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero Day, Exploit, Update, Backdoor.
Ich fahr in Urlaub
mit meinem Staatstrojaner.
Ich wohn zusammen
mit meinem Staatstrojaner.
Ich masturbiere
vor meinem Staatstrojaner.
Ich liebe
meinen Staatstrojaner. Ich fahr in Urlaub
mit meinem Staatstrojaner.
Ich wohn zusammen
mit meinem Staatstrojaner.
Ich masturbiere
vor meinem Staatstrojaner.
Ich liebe
meinen Staatstrojaner. Neulich merkte ich verdutzt, ihm ist da was rausgerutscht. Ist nicht schlimm.
Aktion des Friedenrats Markgräflerland zu Ostern. Zu den wegen Corona verhängten Einschränkungen des gesellschaftlichen Lebens gehört auch das Verbot von Demonstrationen. Und so durfte in diesem Jahr der geplante 23. Ostermarsch in Mülheim nicht stattfinden. Dennoch trug der Friedensrat Markgräflerland mit einer Aktion vor der Kaserne der deutsch-französischen Brigade in Mülheim seine Forderungen in die Öffentlichkeit. Auf einer Reihe von Transparenten wurde für eine Politik des friedlichen Miteinanders statt eines kriegerischen Gegeneinanders geworben. Denn unsere Zukunft hängt nach Auffassung des Friedensrats nicht nur davon ab, wie wir mit Corona umgehen. Entscheidend sei vielmehr, eine lebenswerte Welt in Frieden und Sicherheit für alle Menschen zu schaffen. Es ist an der Zeit, sich modernen Konfliktlösungen zuzuwenden, die ohne Waffen und Gewalt und ohne wechselseitiges Töten auskommen. Sage niemand, dies sei unmöglich, so der Friedensrat. Das Einzige, was dazu fehlt, ist der politische Wille, die unermesslichen Mittel, die eine gewalttätige Politik für Kriege verschwendet, für die Beseitigung der Kriegsursachen einzusetzen. Auch hier zeigt die Corona-Krise, dass dies möglich ist, wenn es denn gewollt wird. Deshalb hob der Friedensrat trotz Ostermarschverbot wegen Corona hervor: Wir bleiben dabei, entschieden für Frieden und gegen rechte Hetze. Friedensrat Markgräfler Land. Auch im nordrhein-westfälischen Gronau wurde Karfreitag mit einer genehmigten Ostermarsch-Mahnwache ein wichtiges Zeichen gesetzt. Besonnen mit Gesichtsmasken und großem Abstand haben Karfreitag rund 20 Mitglieder mehrerer Initiativen und Verbände mit einer Mahnwache vor der bundesweit einzigen Urananreicherungsanlage in Gronau deren sofortige Stilllegung gefordert. Der Ostermarsch am Atomwaffenlager im rheinland-pfälzischen Büchel hätte Ostermontag auch stattfinden sollen, er wurde abgesagt. Im Aufruf zur Teilnahme an dem Ostermarsch hieß es, Zitat, die einzige Möglichkeit zur Verhinderung eines Atomkriegs ist die Abschaffung aller Atomwaffen, Zitat Ende. Für dieses Ziel werden sich Friedens- und Anti-Atomkraft-Initiativen sowie auch der BBU, Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz, weiterhin einsetzen. Weitere Informationen findet ihr unter atomwaffenfrei.jetzt. Zu den Ostermarsch-Aktivitäten, die in diesem Jahr stattfinden konnten, gehört auch eine Kundgebung, die Karfreitag vor dem Fliegerhorst in Jagel, Schleswig-Holstein, stattgefunden hat. Informationen zu den Ostermarsch-Aktivitäten 2020, die in NRW und bundesweit weitgehend virtuell im Internet durchgeführt und nachgelesen werden können, findet Mensch unter www.friedenskooperative.de.
Meine Chatprotokolle, aber dann noch meine Fotos. Langsam fühlte ich mich hilflos. Unsere Beziehung, die war aus. Nach meinem Browserverlauf.
Geräte, Zugriff, Sandbox, Escape, Zero Day, Exploit, Update, Backdoor.
Ich brauche Urlaub
von meinem Staatstrojaner.
Ich will Abstand
von meinem Staatstrojaner.
Vielleicht sollte man ja in allen Ländern ein wenig Acht geben, wie die Regierungen die Krise ausnutzen, um ihre Machtposition zu festigen. Ein krasses Beispiel ist aber ohne Zweifel Russland. Das im Namen der Covid-19 zunächst in Moskau eingeführte Überwachungssystem läuft auf eine persönliche Überwachung der Bewegung aller Einwohnerinnen hinaus und wird bereits eingesetzt. Big Brother Putin is watching you, oder wie es oppositionelle Medien getauft haben, eine sanitäre digitale Diktatur. Ein Beitrag von Kollege Jan.
Es hat vollentwickelt drei Säulen. Einen optisch ablesbaren QR-Code für alle Einwohnerinnen von Moskau. Wie an einem Stück Ware kann damit die Polizei bei einer Kontrolle am Handy eines Passanten ablesen, ob er, ob sie auf einem erlaubten Pfad ist. Die zweite Säule ist die elektronische Überwachung der Bewegung der individuellen Handyträgerinnen. Auf diese Weise kann ermittelt werden, wer sich wann in welchem Mobilfunkbereich befunden hat, ohne dass die Person angehalten und kontrolliert werden muss. Die dritte Säule bilden Videokameras zur Gesichtserkennung. Während der Fußball-Weltmeisterschaft waren in Moskau 180.000 Kameras zur Gesichtserkennung installiert. Das System soll wohl wieder eingesetzt werden. Die Videokameras dienen dazu, Spaßvögel ausfindig zu machen, die das Handy zu Hause neben dem Kamin legen, wenn sie ausgehen. Menschen, die ihr Handy nicht dabei haben, sind für ein Handyüberwachungssystem natürlich unsichtbar. Deshalb ist es verboten, das Haus ohne Handy zu verlassen. Über die Gesichtserkennung lassen sich die Handymuffel dann auch identifizieren. Vor zwei Tagen habe ich mit Viktoria Ballon von der russischen Redaktion Radio Ech von Radio Dreieckland ein Interview über das neue Überwachungssystem geführt. Zunächst geht es darum, warum das System in Moskau startet. Es gibt auch einen Seitenschwenk auf Putins Reden an das Volk, bei denen er unter anderem komische bis rassistische Parallelen zwischen dem Virus und historischen Bedrohungen Russlands zieht.
Das, was gezählt ist bis jetzt, sind das 15.770 Fälle in Russland und 8 von diesen 15.000, 10.000 sind in Moskau. Man hat das nicht gleich eingeführt. Putin, er hat inzwischen übrigens in 2 Wochen oder weniger als 2 Wochen schon 3-mal Rede an russische Volk gehalten. Wenn man jetzt noch Witze, und Russland macht man sowieso Witze, egal in welchem Zustand, machen kann, vergleicht Coronavirus mit Steppen-Nomade-Bevölkerung von 10. Jahrhundert, die in 10. Jahrhundert Russen bekämpft hatte und hat gesagt, damals haben wir überlebt, jetzt werden wir auch überleben. So viel von Inhalt. Interessant ist, dass trotz viele Jahre aufgebaut aufgebaut, Machtvertikale, sogenannte Machtvertikale. Mhm. Das heißt, zentrale Regierung, Präsident benennt die Gubernator, das heißt die lokale Regierungen, ja. Das Ganze wird von oben entschieden. In dem Fall wurde entschieden oder wurde mehrmals gesagt, dass die Verantwortung für die Maßnahmen also jetzt die lokale Regierungen übernehmen sollen. Und deshalb passiert es so, dass in Moskau es anderes zum Beispiel ablaufen wird als in anderen Regionen. Was machen die lokalen Regierungen? Die sind total überfordert und treffen total skurrile Entscheidungen in einer, so zum Beispiel in Sibirien, in Baikal-Region. Wurde Wodka verboten. Man kann nur vermuten, wahrscheinlich gegen Gewalt oder, in diese geschlossenen Räume, private Räume. In Tschetschenien gibt es Ausgangsverbot von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens. Und in Nizhny Novgorod, noch bevor Moskau das entschieden hat, hat man entschieden, diese berühmte QR-Code-Beobachtungssystem einzuführen. Und dabei, da sind sie schon bei dieser Entscheidung. Das ist so, dass in Moskau Rathaus hat schon bereits Anfang, ich glaube, 31. März oder 1. April das entschieden, dass alle Bürger in Moskau sollen mit der Hilfe von QR-Code oder so eine Zahl von Amt, von Bürgermeisteramt bekommen, beantragen so eine Code und die werden das als Passierschein oder sagen wir so genehmigen, benutzen, um überhaupt aus dem Hause gehen zu können. Jetzt, was ist dieser QR-Code? Wenn du was kaufst zum Beispiel online oder sehr oft sieht man das auf den Plakaten oder so. Diese Routen, genau.
Genau, also was früher der Strichcode war.
Genau. Und diese Sache wird dann automatisch abgelesen von Beobachtungskamera, von Polizei. Niemand weiß noch, wie das genau gemacht wird. Die Sache ist, dass man darf nicht seinen Bezirk verlassen. Ich meine, mit Code oder nicht, das ist schon entschieden. Die Bürger dürfen nicht ihre Bezirke verlassen. Sie dürfen ohne Genehmigung überhaupt nirgendwo hingehen, nur zum Bank oder zum Lebensmittelgeschäft. Eigentlich ist mehrere Fragen damit verbunden. Okay, erstens technische Fragen. Man hat sehr bezweifelt, ob überhaupt Rathaus in Russland sowas schafft. Das in Moskau ist bekanntlich mehrere Millionen Bürger, ja, heute ist 12 oder 13 Millionen Bürger, die alle an einem Tag sich anmelden und so eine Code bekommen. Daher, das erklärt wahrscheinlich, wieso das alles so zügig wirklich in Leben realisiert wird. Erstmal hat Sobyanin, der Bürgermeister von Moskau, vor einer Woche gesagt, nee, man wird das doch nicht machen, trotz der Entscheidung von Rathaus, weil die Moskau sowieso diszipliniert sind. Und ich glaube, das war, weil man realisiert hat, dass einfach technisch absolut nicht machbar ist. Ja. Dann gibt es doch die Entscheidung, dass man das doch macht, weil leider sind die letzten Zahlen sind gravierend. Das ist wirklich 2000 Menschen sind in 24 Stunden in Russland krank geworden, so dass es getestet haben Coronavirus und wieder 1000 davon in Moskau. Situation in Moskau, kein Mensch bestreitet, das braucht wirklich Maßnahmen. Aber ob das genau diese Maßnahmen sein sollen, dieser totale Beobachtung und Kontrollsystem. Es gibt auch Leute, die das gar nicht realisieren können, das sind sehr viele. Erstens natürlich die Menschen, die kein Handy haben, weil das kannst du nur mit Handy machen. Also ohne Handy dürfen sie nicht aus dem Haus. Eigentlich, was sollen jetzt die Leute, die wirklich Tausenden, wenn nicht Millionen unangemeldete Bürger in Moskau machen? Das ist auch unklar und man weiß auch nicht, ob diese Daten, zum Beispiel, ob diese Datenbank getrennt von Polizeidatenbank ist. Und es ist nicht klar, ob dieses System von Datensammlung mit der Pandemie aufhört. Und es ist absolut unklar, auch für viele Personen oder Organisationen überhaupt diese unbegrenzten Daten, die persönliche Daten zugänglich sind. Niemand weiß, wer das alles sehen kann oder sehen darf und es gibt keine Zusicherung seitens Rathaus, dass sie wirklich mit Daten sorgfältig umgehen. Das sind ganz genaue Daten, das ist Anmeldung, das ist eigentlich damit kriegt auch diese Verwaltung unbegrenzter Zugang auf Handy. Damit sieht man auch, wie man sich bewegt, wohin man geht und so weiter.
Im zweiten Teil des Interviews spricht Viktoria Ballon über die drakonischen Strafen, die das russische Parlament, die Duma, im Zusammenhang mit der Virusepidemie beschlossen hat. Sie meint, dem Parlament würde halt zum Virus nichts anderes einfallen, als rasch schwere Strafen in Gesetze zu schreiben.
Da geht bis zum 7 Jahre Gefängnis Aber falls man jemandem angesteckt hat, was den Tod verursacht hat. Und jetzt frage nicht nur ich, sondern die Ärzte und die Kritiker, Experten, wie kann man das überhaupt feststellen? Wem angesteckt hat das? Und man nennt das in Medien sanitäre digitale Diktatur. Wenn man einfach die Regeln bricht, die ich jetzt aufgezählt habe, man kriegt die Strafe bis zu etwa 600 Euro bis zum 1200 Euro. Irgendwie, man fragt sich, wie man das überhaupt, diese totale Beobachtung, überhaupt realisieren kann. Und da ist noch nicht klar, ab morgen ist das eingeführt. Man hat jetzt wieder zurückgenommen, diese Entscheidung, das für alle Bürger sofort auf einmal zu machen, aber schon für die Menschen, die überhaupt irgendwelche Transportmittel benutzen wollen, sei es Underground mit Moskau Metro oder Bus oder das eigene Auto. Ja? Falls man das machen will, dann muss man einen Antrag auf die Seite von Rathaus stellen. Sagen wir, jede Fahrt muss auch begründen, wieso man irgendwo hinfährt. Man sagt, dass es gibt hunderte Methoden, um die Menschen, die das nicht machen, rauszufinden. Und es werden Strafen, unendliche Strafen da sein und viele von denen automatisch. Weil man denkt, dass man das teilweise elektronisch machen kann, dann, wenn man diese Code hat. Man sieht, wie die Leute sich, wo sie angemeldet sind und wo sie sich bewegen. Das Ganze ist eigentlich eine große Inszenierung, mindestens ist meine Meinung. Man merkt, in Russland machen die Machthabende, was sie gewohnt haben und wo sie gut sind. Mhm. Das ist Propaganda. Man hat unglaubliche Kampagnen gemacht, auch jede Hilfe, die erstmal nach Italien geschickt wurde, was eigentlich an sich gut ist, aber dann auch nach USA, was übrigens nicht umsonst war, das wissen nicht alle, aber die Russen haben Geld dafür bekommen, dass sie medizinische Geräte und Ausrüstung und so weiter nach USA geschickt haben. Dabei fehlen in den Krankenhäusern. Die Ärzte sind überhaupt nicht geschützt, die haben nicht genug Masken, denen wurde empfohlen, selbst Masken zu nähen. Und dabei werden die Aktivisten, die versuchen, so die Schutzmaterialien zu helfen, die werden auch gehindert. Unter Vorwand, dass sie Quarantäne brechen. Also klingt nach ziemlicher Chaos und ziemlicher Unfähigkeit von Regierung, die Menschenleben zu schützen, ja, weil geht eher um Propaganda, um Strafen, um Disziplin. Um viele vermuten auch, um einen Versuch, ein totales Beobachtungssystem einzuführen und dafür die Krise zu nutzen.
Der Metzger muss der zumachen. Alle essen nur vegan. Ökos meckern über Autos. Städten mit ner U-Bahn. Die Schulgebäude sind marode und die Klassen überfüllt. Lena kennt keine Inseln außer Grönland und Sylt.
Was da passiert, ist selbst nach unserem Recht illegal, sagt Lena. Sie ist etwa seit 4 Wochen zurück von ihrem letzten Einsatz als Seenotretterin auf der Sea-Watch 3 im Mittelmeer. Bevor sie den Nachhauseweg angetreten konnte, musste sie zusammen mit allen Leuten, die an Bord waren, erstmal in Quarantäne.
Es wird ja immer schwieriger für sie, Notretter und Retterinnen in dieser Zeit, Leuten zu helfen, da die Grenzen dicht sind. Aber eigentlich wollte ich dich erstmal fragen, wie das denn aussieht. Du fährst dann dahin und dann geht ihr aufs Boot und dann, was passiert dann?
Genau, also ich war jetzt auf den letzten zwei Einsätzen dabei. Das waren auch die ersten, die seit langem überhaupt mal wieder stattgefunden haben, seit letztem Sommer. Das heißt, wenn wir denn dann wirklich mal rausfahren und nicht von irgendwelchen Stellen dran gehindert werden, dann fahren wir dahin und bereiten das Schiff vor und sind eine Crew von 22 Menschen mit unterschiedlichsten Fähigkeiten. Ja, und dann fahren wir raus in die Richtung der libyschen Küste und machen Trainings unterwegs. Und wenn wir selber Boote finden oder über Seenotfälle informiert werden, nehmen wir die Leute an Bord und versuchen, die dann erstmal notdürftig zu versorgen. Ja, das ist dann mal so der Anfang. Genau.
Und jetzt habe ich auch schon von anderen Seenotrettern gehört, dass sie manchmal Identitären dort begegnen. Hattet ihr so eine Begegnung auch mal?
Nee, ich glaube, das war so eine einmalige Kampagne von den Identitären. Das ist jetzt aber auch schon wieder 2 Jahre her. Und ja, das kann man, glaube ich, mal nachlesen. Das ist eigentlich, also wenn es lustig wäre, wäre es auch eine lustige Geschichte, weil die dann selber ein Seenotfall wurden und quasi fast hätten gerettet werden müssen, wo dann, ich glaube, sie war es noch, getwittert hat, naja, sie retten natürlich jeden Menschen, egal welche Hautfarbe und Gesinnung. Und dann sind sie tatsächlich selber den Vorwurf der Schlepperei gekommen, weil irgendwie die tamilische Crew, die sie da engagiert hat, dann irgendwie, ich glaube, in Griechenland, ich habe die Fakten auch nicht mehr so genau im Kopf, da Asyl beantragt haben. Und also, wenn man das nachlesen will, also genau, wenn es nicht ziemlich traurig wäre, wäre es eigentlich auch so ein bisschen lustig. Ich meine, an Land passiert das natürlich immer wieder, dass Übergriffe stattfinden auf Büros von Sea-Watch oder auf die Menschen der Schiffe selbst. Aber auf dem Meer ist da jetzt von der Seite noch nicht so viel passiert, wenn dann eben die sogenannte libysche Küstenwache, aber keine Identitären.
Die sogenannte libysche Küstenwache, da gibt es mir auch noch ein Stichwort. Die haben eine relativ zweifelhafte Bekanntheit auch schon erreicht, werden ja auch von der EU teilweise ausgebildet und finanziert und sind dazu da, eben die Leute gar nicht erst nach Europa zu lassen und vorher schon abzufangen und werden ja teilweise dann auch zurückgeschoben auf dem Meer, was ja eigentlich auch illegal ist. Ist das richtig?
Genau, also die sogenannte libysche Küstenwache macht ja das, was wir quasi selber nicht offiziell verantworten wollen. Also die hält uns die Menschen so grob vom Leib, wobei die natürlich selber auch korrupt sind und dann wieder manche Menschengruppen durchlassen, die dann eben Geld bezahlen und so weiter. Also das haben wir auch schon erlebt, dass uns Leute das erzählt haben. Aber wenn die quasi Leute im internationalen Gewässer finden, also diese Leute dürfen halt nicht, die müssen halt an einen sicheren Hafen gebracht werden nach internationalem Seerecht und dürfen nicht zurück nach Libyen geschleppt werden. Und das macht natürlich die sogenannte libysche Küstenwache. Das haben aber inzwischen auch schon Handelsschiffe gemacht, auf Anlass der italienischen Regierung. Die wurden jetzt auch teilweise schon übergeben. Also da gibt's viele Fälle, die so beobachtet wurden, wo aber natürlich irgendwie rechtliche Konsequenzen, ich weiß nicht, wie viele Jahre das dauert, wenn das denn dann kommt. Aber im Prinzip ist das, was da passiert, selbst nach unserem Recht illegal, ja.
Und das einzig Positive, was diese Corona-Pandemie und die verschärfte Abschottung der EU vielleicht jetzt auch hat, hast du gesagt, dass die jetzt nicht mehr unterwegs sind, richtig?
Also ich habe das nur gehört, dass ein Statement, dass sie, glaube ich, auch gesagt haben, dass sie natürlich keine Kapazitäten und keine Masken und Schutzausrüstung haben, jetzt quasi diesen Job weiter für Europa zu tun. Ob das jetzt natürlich irgendwie ein politischer Move ist, weiß man nicht. Muss ja auch sehen, dass Libyen ja Bürgerkriegsland ist gerade. Da geht's ja auch wieder ganz schön einher. Und wenn da jetzt mal, die haben noch ganz, ganz wenige Corona-Fälle, also wenn das dort mal losgeht, ist da, ich weiß nicht, wie man Chaos und wie man die Verhältnisse dann noch steigern kann, aber da kann man ja sicher darauf einstellen, dass da nicht weniger Leute werden, ja, fliehen werden. Aber genau, also man kann davon ausgehen, es passiert ja auch gerade, dass weiter Boote kommen. Aktuell waren ja auch vier Fälle, die haben es fast bis nach Malta geschafft und wurden dann aber einfach nicht aufgenommen und nicht an Land gelassen. Es gibt einen Fall, wo das maltesische Militär wohl sogar das Kabel von einem Motor durchgetrennt hat und den Leuten gesagt hat, sie kommen nicht nach Malta und sie werden jetzt halt dort sterben. Also die Ausmaße haben wir eben gerade schon zum Stichwort Solidarität. Die gilt halt nicht allen, ne?
Auf dem Land gibt's keine Ärzte und die Studenten ziehen weg. Kinder chatten über Smartphones und spielen gar nicht mehr im Dreck. Keiner geht mehr in die Kirche, Opa liegt daheim allein. Keiner übernimmt die Höfe, will in den Heimatverein. Die Kriminalität, die sinkt zwar, doch die Leute haben Angst. Wir brauchen neue Sicherheitsgesetze, steck den Kopf nicht in den Sand. Die Kriminalität, die sinkt zwar, doch die Leute haben Angst. Wir brauchen neue Sicherheitsgesetze, steck den Kopf nicht in den Sand. Die Kriminalität, die sinkt zwar, doch die Leute haben Angst. Steck den Kopf nicht in den Sand. Die Kriminalität, die sinkt zwar, doch die Leute haben Angst. Wir brauchen neue Sicherheitsgesetze. Steck den Kopf nicht in den Sand.
Das erste internationale pandemische Selbstisolations-Kurzfilmfestival wurde kürzlich in Berlin etabliert. Eingereicht werden können Kurzfilme, die in der Selbstisolation gemacht wurden und richtet sich an internationale Profis in der Filmbranche. Für alle FilmemacherInnen, die erwarten, in Quarantäne kreativer zu sein, nur um dann herauszufinden, dass sie sich kaum darauf konzentrieren können, ein paar Zeilen eines Skripts zu schreiben, kommt damit ein Minimum an Motivation. Den GewinnerInnen winken nämlich finanzielle Preise und Verleihförderung. Der Wettbewerb findet online statt. Eingereicht werden können Kurzfilme mit einer Länge von bis zu 5 Minuten. Jedes Genre und jedes Thema im momentanen Zustand der Isolation ist willkommen. Einige Filme werden auf der Festival-Website zu sehen sein und um 2 Preise konkurrieren. Die Grand Jury dotiert ihre Auszeichnung mit 1.500 Euro. 500 Euro gibt es für den Publikumspreis. Beide GewinnerInnen werden in den internationalen Verleih genommen. Die Jury ist zusammengesetzt aus FilmemacherInnen, ProduzentInnen und SchauspielerInnen aus Serbien, Bosnien, Deutschland, Frankreich, Italien und der Türkei. Die Initiatorinnen sagen zum Festival, Zitat, ein digitales Ereignis dieser Art scheint uns ein großartiges Medium für neue kreative Zugänge in eine Situation, in der Filmemacher es sehr schwierig ist. In der Filmemachen sehr schwierig ist. Und gleichzeitig sind es oft die spannendsten Arbeiten, die in genau so einer Situation entstehen. Die Länge von bis zu 5 Minuten ist ideal für einen Vorfilm und eignet sich daher perfekt für unser Verleihschema. Mit viel Zeit wollte ich in dieser noch nie dagewesenen Situation produktiv und kreativ werden und machte einen Ein-Mann-Film mit dem, was ich gerade zur Hand hatte. Dann wollte ich andere dazu ermutigen, das Gleiche zu tun. Bald kamen mehr und mehr UnterstützerInnen und Teilnehmende dazu. Eingereicht werden sollen die Filme bis zum 28. April unter www.coronashortfilmfestival.com. Das war's auch schon wieder vom Infomagazin bei Radio Dreieckland. Am 15. April 2020 im Studio war die Maike. Die ganze Sendung könnt ihr mit der GEMA-freien Musik von Systemabsturz auch auf unserer Website nachhören bei www.rdl.de. Und ich sag tschüss, bis nächste Woche.
Ich habe noch nie ein Wikipedia Wochen meines Lebens auf Facebook verbracht. Ich sitz in der Bahn mit nem 4-Kern-Prozessor und scroll durch die Werbung auf Insta und Twitter. Ich bin nicht alleine, Alexa ist da, bestellt mir eine Pizza, Netzkater-Tag.
Wir haben das Internet geschaffen,
das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis, haben wir alles über uns verraten. Wir haben das Internet geschaffen, das wir nie wollten. Für ein paar Likes, bunte Farben, alles gratis, haben wir alles über uns verraten.
Finde jetzt deine unterbezahlte Reinigungskraft, die auch noch glücklich ist, wenn